Hallo Welt! Das Thema der Woche, die deutsche Spielebranche und ihre Förderkultur mit Jenny Werging. Seit dem Deutschen Computerspielpreis 2019 sind zwar schon einige Wochen verstrichen, doch das Trauma sitzt tief. Wie konnte es zu diesem Debakel kommen? Wie ist es um die deutsche Spielebranche bestellt und welche Fördermöglichkeiten werden benötigt? Über diese Fragen sprechen wir mit Jenny Werging, die als Förderreferentin des Medienboards Berlin-Brandenburg in der Jury des Deutschen Computerspielpreises war und als allgemeine Expertin in der hiesigen Spielkultur bezeichnet werden kann. In unserer Presseschau geht es außerdem um den wachsenden politischen Einfluss von Gamergate, um eine kuriose Rassismusdebatte in Mortal Kombat 11 und um positives Review-Bombing von Assassin's Creed Unity im Zusammenhang mit dem Brand von Notre Dame. Das und vieles mehr hört ihr im Pixel-Diskurs-Podcast Episode 137 mit
Natascha Baldow,
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixeldiskurs-Podcast für euch da. Diesmal unter widrigen Umständen, denn wir haben gerade Tobis Auto von der Straße geschoben, nachdem dieses luxuriöse Gefährt den Geist aufgegeben hat.
Wir haben gerade Tobis Porsche von der Straße geschoben. Ja, war ganz witzig. Ich bin hier auf dem Weg zum Podcast gewesen und dachte mir so, ja, kommst du mal pünktlich, springst du schnell ins Auto, weil häufig laufe ich eigentlich ganz gerne noch hierher. Und dann fuhr ich so auf die Autobahn und dachte mir so, hab vorher noch ein bisschen Aladdin gehört, ich muss ja schnell weg, sie werden mich kriegen. Und dann fuhr ich von der Straße wieder runter und dann war es so ein bisschen tatsächlich, als hätte man vorher so emotional dieses Gefühl gehabt von Prinz Ali, Wakawini, Ali Ababa. Und dann so, ja, wenn dann Jafar kommt mit dem Stab, ja, ist nur Aladdin. Dann stehst du wieder mit deinem Affen und deinem Teppich. Kannst du warten, bis der Abschiebdienst kommt. Nein, ich habe dann irgendwie panisch versucht, Stefan zu erreichen per FaceTime, per Mail.
Ich habe überall per geblockt. Nachricht. Ich habe gedacht, was ist das denn für ein
Ja, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich zu spät komme. Genau, und dann, ich habe leider jetzt gerade wieder seinen Namen vergessen, aber falls du zufällig unseren Podcast hörst, was du wahrscheinlich nicht tun wirst, weil ich dir nicht gesagt habe, wie unser Podcast heißt, aber ich habe dann irgendwann so ein Geräusch gemacht, so ungefähr so, weil ich dann irgendwann verzweifelt habe und habe den Kopf so leicht aufs Auto geschlagen und dann kam dann tatsächlich ein netter Mensch vorbei und meinte, alles okay? Und ich so, naja, das Auto ist stehen geblieben und dann guckte er mich so an, guckte seinen Schirm an und hielt so den Schirm so über mich. Und das war halt tatsächlich ein bisschen wie so ein perfektes, wie so ein Meme, was man immer so sieht, wo dann jemand kommt und so ein Schirm hält. Oder so ein bisschen wie Obama auf den Bildern immer, der dann so den Schirm hält. Das war mein persönlicher Obama heute. Das war schön.
Eine kleine Geste der Humanität in sozial kühlen, unterkühlten Zeiten. Ja. Natascha, ich grüße dich recht herzlich.
Hallo.
Du hast dich dazu entschlossen, mal wieder in unserem Podcast vorbeizuschauen.
Auf jeden Fall.
Und es freut mich sehr.
Ja, freut mich auch sehr. Dann waren wir nämlich jetzt gerade zu viert.
Ja, war ganz witzig. Also ich habe schon lange nicht mehr im strömenden Regen Straßen abgesperrt. Also
willkommen bei Pixeldiskurs. Hast du ein paar spielerische Erfahrungen sammeln können in der vergangenen Woche?
In der vergangenen Woche nicht so sehr, ehrlich gesagt, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war, zum Beispiel der neuen Game of Thrones Staffel und dem anstehenden Endgame. Und das hat so ein bisschen meine Aufmerksamkeit von der Gaming-Welt etwas abgelenkt. Aber
darf ich dich nach deinem ersten Eindruck zu den nunmehr, es sind jetzt zwei Folgen veröffentlicht. Wenn der Podcast rauskommt, erscheint, glaube ich, die dritte, ist immer sonntags.
Ja, ne? Heute Nacht und morgen Nacht um vier.
Genau, dann was sind deine ersten Eindrücke spoilerfreier Natur?
Zu Game of Thrones Staffel,
ja.
Großartig.
Was nur Eindrücke, keine Spoiler.
Das spoilerfreier Natur, natürlich.
Ich häng noch in Staffel 3 bei der ersten Folge.
Ja, natürlich ist jetzt die allgemeine Spannung ganz groß. Ist ja jetzt auch kein Spoiler. Wir wissen ja alle, Episode 3 ist der große Kampf in Winterfell mit dem Night King. Und Ich bin jetzt schon aufgeregt und ich habe jetzt schon alle Pläne für Montag abgesagt, weil mir ganz klar ist, es werden sehr viele Menschen sterben, die ich sehr liebe, und ich werde wahrscheinlich weinend in meinem Bett liegen, wie ein trauernder Ball des Leids, ja, und dann hoffen, dass ich am Dienstag wieder auf dem Damm bin.
Ich bin tatsächlich auch positiv überrascht, vor allem, weil ich gedacht habe, nachdem es jetzt schon ein bisschen her ist, dass ich die 7. Staffel gesehen habe, und es waren ja 2 Jahre dazwischen, dass ich dachte, es hätte mich jetzt einfach komplett verloren und ich hätte kein Interesse mehr daran. Oder ich brauchte tatsächlich auch ein paar Minuten, um ein bisschen wieder reinzukommen. Aber ich war dann doch überrascht und positiv davon angetan, wie sehr, also wie schnell sie mich wieder involviert bekommen haben in die einzelnen Geschichten. Weil alles sofort irgendwie wieder aufgegriffen und miteinander verwoben wurde.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob es wirklich so berechenbar ist, wie ich denke, dass es ist, weil bei einigen Charakteren, da hat jemand sein Handy nicht ausgemacht.
Entschuldige bitte. Ich könnte jetzt sagen, wer das war. Soll ich sagen, wer das war?
Ja, natürlich.
Tobi, das war deine Mutter. Ich glaube, du musst deine Mutter mal zurückrufen.
Gut.
Sollen wir eine kurze Pause machen? Sollen wir eine kurze Unterbrechung machen?
Also wahrscheinlich lassen wir es jetzt drin. Es ist tatsächlich nämlich noch der Fall, dass mein Auto jetzt also nicht mehr am Straßenrand, aber noch so steht, dass man es noch abschleppen muss. Es steht auf einem Parkplatz. Okay,
wir können kurz einen Schnitt machen und Tobi ruft kurz seine Mutter an.
Ich kann das auch im Cast.
Okay, Tobi, das Gespräch mit deiner Mutter ist abgeschlossen.
Ja, ihr könnt jetzt quasi live miterleben, wie sich der weitere, etwas eigentlich jetzt der langweilige Prozess und schmerzhafte Prozess des, wir müssen es in die Werkstatt bringen, und dann kommt irgendwann, ja, hier ist die Rechnung, es war nicht der Keilriemen, wobei ich weiß gar nicht, ob der Keilriemen etwas Billiges ist oder nicht.
Keine
Aber
Ahnung.
Der Keilriemen hätte gequietscht, das hättest du gemerkt.
Ich habe laut Musik gehört.
Liebe Leute, ich habe in der vergangenen Woche viel Zeit verbracht, sowohl mit Diablo 3 als auch mit Stardew Valley.
Ja, ich habe es gesehen. Ich bin ja jetzt nämlich PS-Freund, nennen wir es so.
Wir sind jetzt PlayStation-Friends, ja, das stimmt.
Also waren wir auch schon vorher, aber ich kann dich jetzt wieder stalken und gucken, was du gerade so machst.
Ja, und du hast mal ganz kurz bei unserer Diablo-Session reingeschaut, aber warst, glaube ich, eher abgeschreckt.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen. Wäre ich vielleicht von Anfang an mit dabei gewesen und hätte mir das so ein bisschen angeschaut. Sowas halt einfach nur so. Okay, da ist ganz viel Farbe unterwegs und ganz viel Gewusel. Und dann habe ich mich daran erinnert, das war ja bei den Teilen damals vorher auch schon so. Da fand man das aber ja toll, weil man selber derjenige war, der so hin und her geklickt hat am PC, und dann kamen da die Gegnerhorden. Das war, glaube ich, schon auch immer cool. Wenn man sich dran gewöhnt ist, ist es, glaube ich, was anderes. Und ich hätte schon eigentlich prinzipiell auch Lust, mal wieder in die Welt von Diablo einzusteigen.
Diablo ist halt, hat für mich so ein bisschen den beruhigenden Effekt des Aufräumens. Weil man immer in so Dungeons reinläuft und in so Räume reinläuft, und da sind dann irgendwie so 400 Gegner, und das Spiel ist aber auch super leicht. Also ich spiele es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, der am Anfang verfügbar ist, Experte oder Expert, und zugleich ist es aber dennoch so anspruchslos und so leicht, dass man einfach überall reinrennt und dann irgendwie die Tasten gedrückt hält, um seine Skills einzusetzen, und dann hat man ruckzuck die ganze Bude da einmal durchgewischt. Das ist eigentlich eine sehr angenehme und beruhigende Erfahrung. Dafür, dass es irgendwie so eine, ich sag mal, eher mythologisch unheimliche Lore im Hintergrund hat, ist es eigentlich ein sehr beruhigendes Spiel, wie ich finde.
Ja, die war eigentlich auch immer ziemlich toll. Die Zwischensequenzen und so.
Die Zwischensequenzen sind schon gut, aber die Lore ist was ich habe ein großes Problem damit. Ich kann mich für Lore nur begeistern, wenn sie mir auf irgendeine Art und Weise auch auf eine empathische und irgendwie eine persönlich affizierende Art und Weise nahegebracht wird. Und in Diablo hat man oftmals so, und hier ist es jetzt die Geschichte der Barbaren. Vor 400 Jahren war es mal eine Person. So, ne, und das ist dann irgendwie, naja.
Ja, aber es war, also ich muss dazu sagen, das ist mein 16-jähriges Ich, was damals gesagt hat, oh, ist das cool. Und es war halt immer richtig schön inszeniert, wenn dann dieser Wanderer, der erzählt ja auch irgendwie was, und dann kommt er da irgendwie in diese Halle rein, also Diablo 2 spreche ich gerade von, und dann bringt er da auch, glaube ich, alle Leute um. Und dann mit so einem Zauber, und dann kommt da, also Zwischensequenzen halt von Blizzard waren halt damals einfach, also ein cineastisches Erlebnis.
Das sind sie auch tatsächlich nach wie vor. Also von den Zwischensequenzen bin ich auch durchaus beeindruckt, und sie haben auch, es hat durchaus auch Elemente dieser Emotionalität, die mich dann eher interessiert. Und es ist auch tatsächlich so, dass also die ein oder andere Figur mir durchaus ans Herz gewachsen ist. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt in Akt 3, bin also noch nicht am Ende der ganzen Geschichte angekommen, und ich weiß natürlich auch für alle Leute, die sich jetzt die Haare raufen und sich denken, Stefan spricht irgendwie da abwertend über Diablo und ist erst in Akt 3. Ich bin mir natürlich vollends bewusst, dass Diablo seinen eigentlichen Reiz mitunter auch erst entfaltet, wenn man es einmal durchgespielt hat und dann diese ganzen zusätzlichen Sachen, das Endgame, ja, im Grunde freischaltet, um dann eben wiederum sein Equipment zu verbessern und in diesen Loot-Zirkel reinzukommen, der aufgrund des niedrigen Schwierigkeitsgrades beim ersten Durchlauf eher weniger relevant ist. Aber ich würde sagen, wir springen einfach mal flotten Fußes in die Presseschau, oder?
Ja, kleines Update von meiner Spielewoche. Ich bin fast durch mit Spider-Man. Ich bin jetzt bei 75-80% und ich habe tatsächlich das Osterwochenende. Ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, dass ich wirklich 4 Tage lang nicht gearbeitet habe. Das ist mir natürlich direkt wieder auf die Füße gefallen, dass ich mir gedacht habe, boah, jetzt musst du das und das und das noch machen. Ja. Das war natürlich eine Katastrophe, weil geistige Arbeit ist natürlich so, ja, kannst du halt jetzt nicht noch schnell irgendwie so 10 Tische hobeln oder so, sondern brauchst du halt den längerfristigen Prozess. Aber das war echt schön. So ein Wochenende mit Spider-Man.
Urlaub in Videospielen kann ich durchaus empfehlen.
Ach ja, das hatte ich aber auch. Ich habe das ganze Wochenende Blade & Soul gespielt.
Ich dachte, du hast keine Videospiele gespielt.
Das spiele ich immer. Das ist jetzt für mich nichts Besonderes.
Das ist so kein Spielen, das ist morgens so wie Zähneputzen.
Ja. Aber es war schön, dann mal wieder tatsächlich effektiv auch Zeit dafür zu haben. Und nicht nur, ich mache schnell meine Daily Quests, sondern auch wirklich mal wieder Dinge auch mal auszuprobieren, die man vielleicht noch nicht gemacht hat, neuen Content, den man noch nicht angeguckt hatte. Das ist ein so ein Asia-MMORPG, das sehr toll ist, also sehr schöne Grafik, tolle Story und auch ein interessantes Kampfsystem, das mir persönlich sehr gut gefällt. Und ja.
Wie war der Titel?
Blade & Soul heißt das.
Blade & Soul.
Aber das zählt bei mir schon gar nicht mehr zu meiner Spielewoche, weil das halt, das ist immer da, das ist schon seit Jahren immer da, das ist schon so.
Bist du da auch in so einer, bist du da in so einer Online-Community mit drin?
Ist das, ja, also man hat Clans. Ich habe allerdings gerade keinen, weil ich jetzt auch durch die beginnende Promotion und die Vollzeitstelle nicht mehr ganz so viel Zeit habe. Und ich bin in solchen Sachen immer sehr kompetitiv. Also wenn ich dann einem Clan beitrete, dann muss das auch ein guter Clan sein. Und diese Clans haben dann entsprechende Auflagen natürlich, dass sie dies und das zusammen machen, dass man feste Termine hat für Raids oder Sonstiges. Und da ich das momentan nicht zusichern kann, bin ich lieber clanlos unterwegs.
Ja. Ja, das ging mir tatsächlich auch immer so in Online-Spielen, mit denen ich dann unterwegs war, dass ich nicht das Commitment aufbringen konnte, mich einem Clan dann fest anzuschließen.
Ich habe diese Asia-MMOs tatsächlich immer irgendwie so ein bisschen verloren. Oder sie waren für mich zu gefährlich, dass ich mir dachte, oh, das ist aber toll, und dann muss ich jetzt noch eine Stunde. Und dann, das ist wie meine Warcraft-Erfahrung da, hier World of Warcraft.
Ja, du hast aufgehört, weil du die Befürchtung hattest, dass es dich zu sehr reinzieht.
Ja, ich hatte diesen 7-Tage-Test-Ding und damals während des Bachelorstudiums, ich habe nichts getan in dieser Woche, in den Semesterferien, wo ich gesagt habe, nee, komm, nimm es bitte weg.
Ich habe auch tatsächlich, mir ist diese Woche eine kleine Neuigkeit auf die Füße gefallen, bei der ich gedacht habe, ach guck mal, Tobi, das ist sowas, was Tobi überhaupt nicht interessiert. Deshalb dachte ich, ich nehme es nicht mit in die Presseschau. Aber ich dachte, ich spreche es kurz an, da du dir kürzlich eine Konsole gekauft hast. Und wir haben ja auch über die PS5. Ankündigung der Details zu PS5 gesprochen. Deshalb soll natürlich fairerweise auch darauf hingewiesen sein, dass jetzt am 7. Mai eine neue Edition der Xbox One S erscheint, und zwar ohne Disklaufwerk, für $150, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder waren es $250? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so richtig sicher, ob das Preis ist.
$150 wäre aber.
Es wäre schon sehr günstig.
Sehr günstig.
Wäre schon sehr günstig. Aber es ist auf jeden Fall doch eine interessante Angelegenheit, weil es sozusagen die erste Konsole in diesem Spektrum ist, die sozusagen ohne Disklaufwerk quasi auskommt und rein auf digitale Käufe setzt. Man kann natürlich auch entsprechend keine Filme damit schauen oder irgendwie sowas, sondern alles nur, klar, natürlich, wenn man es im Online-Store kauft.
Du Filme kaufen.
Ja, im Online-Store ja. Aber du kannst nicht irgendwie eine Disk eben.
Es ist kein Blu-ray-Player drin.
Richtig, genau.
Was tatsächlich heißen könnte, dass das auch einen sehr günstigen Preis rechtfertigen könnte, weil mitunter ja ein Blu-ray-Player beziehungsweise das Gerät in der Konsole durchaus auch seinen Preis hat.
Ja.
Auch wenn die PlayStation immer ein sehr günstiger Blu-ray-Player auch war.
Aber das nur am Rande. Ja. Ich würde sagen, wir galoppieren in die Presseschau. Wir lesen jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Tobi, was hast du dabei?
Ja, ich spiele diese Woche mal wieder so ein bisschen den Glöckner von Notre Dame. Weil wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es ein kostenloses Assassin's Creed Unity auf Steam und über Uplay für den PC geben wird. Eine Woche, diese Woche ist dann mit Erscheinen dieser Folge auch rum. Und es gibt natürlich entsprechende Reaktionen auf dieses Angebot, was Ubisoft hier für Spieler geboten hat, nämlich positives Review-Bombing auf Steam, also Assassin's Creed Unity wird entsprechend positiv bewertet, jetzt nicht aufgrund der Tatsache, dass das Spiel jetzt auf einmal so gut ist, sondern dass Ubisoft diesen Schritt gegangen ist und eben auch gleichzeitig Geld gespendet hat. Was ich ganz interessant fand, war, ich habe dann auch nochmal so ein bisschen in den Archiven gekramt und es gab ja tatsächlich irgendwann ein Gratis-Spiel für das Spiel, was jetzt gratis rausgegeben wird. Es gab nämlich auch 2014 den Artikel Assassin's Creed Unity Entschädigungsspiel bedeutet Verzicht auf Rechtsmittel. Da war nämlich der Punkt, dass dann Ubisoft gesagt hat, das Spiel ist so schlecht, okay, wir geben euch ein Gratis-Spiel, dass jetzt quasi das Spiel, was irgendwann mal eine Entschädigung bedarf, quasi
jetzt wiederum die Entschädigung nicht wirklich ist.
Nicht aber Entschädigung, aber quasi den Schaden gut machen soll an Notre Dame, so ein Stück weit darüber, dass man Spielern dieses Werk ja auch zeigt, also dieses Bauwerk, was ja auch wieder dazu führen kann, dass Leute sagen, ah, okay, ich habe jetzt Assassin's Creed Unity gespielt, das ist so ein schönes Gebäude, da spende ich jetzt auch nochmal selber. Und halt, dass sie sagen, okay, wir zahlen diese 500.000 für den Wiederaufbau an der Stelle. Genau, und was auch interessant ist, Steam hat gesagt, dass sie dieses Review-Bombing nicht filtern oder irgendwie einschränken wird, sondern dass sie damit d'accord sind, dass es jetzt entsprechende positive Bewertungen für Assassin's Creed Unity gibt. Es gab dann auch durchaus Leute, die gesagt haben, ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut und mit den Bugs, die ja damals auch drin waren, die ja jetzt entsprechend gepatcht worden sind, ist es auch gar kein so schlechtes Spiel. Also es erfährt auch so ein bisschen so eine
Renaissance.
So ein bisschen eine Renaissance. Und es war dann tatsächlich so, dass 3000 Nutzer spielten dann den Titel derzeit gleichzeitig. Du kannst es nämlich auch teilweise online spielen. Weil es gab immer so einzelne Abschnitte. So, das war quasi wie so eine kurze Quest aufgebaut, dass du wohin gehen konntest und sagen konntest, ich möchte jetzt das hier machen. Und das konntest du nur mit PS Plus. Das war auch eigentlich so ein bisschen so eine komische Entscheidung, weil du bestimmte Elemente im Spiel hattest, die konntest du nur online mit anderen zusammenspielen, weil ja Assassin's Creed Unity, das war da so ein bisschen der starke Fokus drauf. Das war aber immer so ein bisschen schief, weil dann kam auf einmal ein anderer Assassine mit in dein Spiel mit dazu und dann hatte ich dann auch irgendwie mal so eine, also ich will jetzt keine Klischees auspacken, aber so ein bisschen so die 40-jährige Hausfrau, die dann irgendwie mit mir zusammen da durch die Gegend gesprungen ist, wo dann im Hintergrund die Kinder geschrien haben.
Das klingt eigentlich ganz charmant.
Ja, aber das hat irgendwie
so ein bisschen Erden,
die Spielimmersion, die Immersion von dem Spiel so ein bisschen gestört. Genau, das ist so ein bisschen die kurze Reaktion auf dieses Spenden-Spaß von Ubisoft.
Okay, Nummer zwei. Natascha, was hast du dabei?
Ich habe eine sehr merkwürdige Diskussion über Mortal Kombat 11 dabei. Nämlich ist das Spiel ja mittlerweile veröffentlicht und da gibt es wie immer ein Arcade-Level, diesen Tower. Und wenn man oben den Endboss besiegt, dann bekommt man, je nachdem welchen Helden man spielt, immer ein anderes Ende. Und die Kritik war jetzt dann plötzlich, dass es da einen Helden gibt, den Jax, der Endboss, der Kronos heißt er, glaube ich, der gibt dir dann, wenn du ihn besiegst, die Möglichkeit, in der Zeit zurückzureisen und irgendwas zu tun, also mit der Zeit zu spielen. Und Jax entscheidet sich dann dafür, dass er gerne die Sklaverei ungeschehen machen würde. Er möchte also zurückreisen in der Zeit und möchte verhindern, dass Sklaven aus Afrika nach Amerika importiert werden, sage ich jetzt mal so. Und nach mehreren Versuchen gelingt ihm das dann auch und Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist gut. Wir haben anscheinend so ein bisschen so ein Wakanda-Szenario mit dann dem entwickelten afrikanischen Kontinent. Und das ist ja soweit so gut. Aber plötzlich kamen dann Menschen, die meinten, das wäre rassistisch.
Warum ist das rassistisch? Also
es klingt jetzt eine sehr gute Frage, weil es erschließt sich mir nicht, warum das.
Es klingt nach so einem Impuls des Black Empowerments im Grunde.
Genau, aber an sich ist da ja jetzt nichts dabei. Also wenn ich sage, ich möchte diese Ungerechtigkeit in der Geschichte rückgängig machen, dann hat das ja an sich nichts mit Rassismus zu tun. Weil man ist ja in dem Moment nicht, es wäre rassistisch, wenn er gesagt hätte, ich möchte die Sklaverei umkehren oder so. Dann könnte ich das Argument verstehen.
Ich könnte es nachvollziehen, insofern man sagt, okay, es gibt ganz viele weiße Figuren, die haben alle irgendwie vielleicht so ihre persönliche Geschichte, irgendwie, was weiß ich, die Damsel in Distress, die gerettet werden muss, auch vielleicht so eine komische Trope, die man dann kritisieren kann, oder irgendwie, was weiß ich, ein Kind und so weiter. Und dass dann halt die schwarze Figur, nicht Rassismus, es geht irgendwas mit Sklaverei. Wir haben eine schwarze Figur, die haben ja sonst nichts, ja, so ungefähr. Also das kann ich jetzt schon verstehen, aber dass es ja Sinn macht, dass eine schwarze Figur sagt, hey, das sind irgendwie Dinge, die mich selbst auch betreffen. Ich möchte das jetzt irgendwie abschaffen bzw. verhindern, auch in der eigenen Geschichte, weil vielleicht Vorfahren entsprechend betroffen gewesen sind wahrscheinlich. Finde ich das jetzt nicht rassistisch von dem, also von der Darstellung des Spiels, sondern also tatsächlich so diese Perspektive von Black Empowerment und dass man dann, also wenn die Kritik an dem Kontinent ist, würde ich auch nicht verstehen, weil es ist ja eher eine Kritik an, ach so, das kann man natürlich sagen, dass es rassistisch ist im Sinne von, ach guck mal, ja die Weißen, die haben ja quasi Afrika kaputt gemacht und wenn das nicht gewesen wäre, dann wären die ja auch voll mit dabei, dass es quasi Rassismus gegenüber Weißen wäre.
Es scheint auf jeden Fall nicht die Feinfühligkeit eines Django Unchained zum Beispiel zu haben. Aber was für Stimmen sind das denn, die sich dort beschwert haben? Das würde mich schon interessieren, um den Kontext noch mal ein bisschen besser verstehen zu können.
Es gab dazu einen Reddit-Post. Und unter diesem Reddit-Post haben sich dann innerhalb kürzester Zeit hunderte Kommentare angesammelt, in denen das dann diskutiert wurde. Unter anderem sind da dann auch diverse rassistische Individuen aus ihren Löchern gekommen und haben dann Dinge darunter kommentiert wie, ja, das finde ich total gut, bin total auf seiner Seite, überlegt euch mal, wie viel weniger Kriminalität wir heute hätten, wenn wir damals nicht die Sklaven hierher geholt hätten und so. Also da schon so in der Rezeption Rassismus, ja, aber größtenteils wurde das, also als ich mich dann näher damit beschäftigt habe, eigentlich dieses Ende sehr positiv rezipiert. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum man so einer kleinen, aber lauten Minderheit auf Reddit dann diese Plattform geben muss, dass man anfängt, darüber zu berichten online.
So wie wir zum Beispiel.
So wie wir das gerade tun, ja. Weil es halt irgendwie, macht es Sinn, das zu tun? Sollte man sich nicht lieber mit sinnigeren Dingen beschäftigen?
Also ich glaube, dass es durchaus Sinn macht, solche auch, ich sag mal, wie soll ich das formulieren? Ich will nicht sagen kleinkariert, ich will auch nicht sagen irgendwie überzeichnet, aber solche eher randständigen Argumentationsstränge und auch Argumentationsstrukturen von White Supremacists zum Beispiel durchaus unter die Lupe zu nehmen, um sie zu begreifen und gegebenenfalls in dem Kontext dann auch dekonstruieren zu können.
Aber es ist halt meiner Meinung nach sehr konstruiertes Drama.
Inwiefern ist es konstruiert?
Dass ich mir etwas nehme, von dem ich weiß, dass das Thema Rassismus, das polarisiert, das wird medial aufgegriffen. Und ich suche mir dann etwas, was grob zu diesem Thema passt, obwohl es nicht vorhanden ist. Also meiner Meinung nach ist an dieser Endsequenz nichts rassistisch. Aber indem ich mich hinstelle und behaupte, es wäre rassistisch, weiß ich doch ganz genau, dass ich mediale Aufmerksamkeit errege und dass die Leute anfangen, darüber zu diskutieren.
Also du meinst, das ist möglicherweise auch eine Strategie von der, ich sag mal so, Alt-Right-Bewegung, möglicherweise auch Person der Gamergate-Bewegung, über die wir gleich noch sprechen, sich ins Rampenlicht des Diskurses zu rücken.
Ja, unter anderem. Oder auch, wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal habe und ich mache irgendwelche Reviews, dann sowas zu posten, dann weiß ich ja genau, Thema Clickbait, das ist der kontrovers, das klicken die Leute. Und selbst wenn mir niemand zustimmt, geklickt haben sie trotzdem.
Ein aktuelles Beispiel, vor allem auch mit Mortal Kombat 11, was ja auch durchaus flächendeckend rezipiert wird.
Ne? Ja.
Und dann wäre natürlich Rassismus in Mortal Kombat 11 ist dann natürlich auch eine Tagline, die man gut verwenden kann. Ne?
Ja, den Artikel, den ich gelesen habe, habe ich angeklickt, weil er hieß, glaube ich, Mortal Kombat 11 legt irgendwie ein Rassismusproblem in der Spieleindustrie dar. Und ich dachte mir so, oh, das klingt aber interessant. Und dann habe ich das gelesen und im Endeffekt konnte ich kein Rassismusproblem sehen. Und es wurde auch dann im Endeffekt nur vermittelt, eigentlich wird das positiv rezipiert, gibt halt so 2, 3 Spinner, wenn ich das mal so sagen darf. Aber also das, was der Artikel versprochen hat, hat er nicht eingehalten. Und
das Rassismusproblem, was der Artikel sozusagen aufzeigt, oder was Mortal Kombat hier in dem Fall aufzeigt, wäre das aus der Community quasi. Dass Leute also hier unterstellen, dass quasi durch das Rückgängigmachen der Sklaverei eine rassistische Implikation gegenüber der in Anführungszeichen, großen fetten Anführungszeichen, weißen Rasse stattfindet. Ja. Ist das korrekt, so ungefähr?
Aber dann liefern Sie mir nicht mal irgendwie handfeste Beweise dafür, dass das jetzt in übermäßigem Maß in der Community negativ rezipiert wird, sondern eigentlich wird es ja überwiegend positiv rezipiert. Es gibt dann nur eben vereinzelt diese Leute, die eben diese Meinung haben, aber es gibt immer vereinzelt irgendwo Leute, die eine seltsame Meinung haben. Das zeigt für mich jetzt nicht, dass die Spieleindustrie und die Gamerkultur ein Rassismusproblem hat, nur weil irgendwie 300 Leute auf Reddit irgendeine krude Theorie gut finden.
Dann gehen wir mal zu Nummer 3 über, weil daran wird das vielleicht etwas besser ersichtlich. Wir bleiben nämlich tatsächlich beim Thema Rassismus und wir bleiben bei dem Phänomen Gamergate. We need to get ready for Gamergate politicians von Patrick Klepek auf waypoint.vice.com. Der Artikel hier ist im Kontext der Ankündigung erschienen von Carl Benjamin, auch genannt Sargon of Akkad, für das EU-Parlament zu kandidieren. Benjamin ist eine der dominanten Stimmen von Gamergate, muss man dazu wissen. Er ist seit 2014, möglicherweise auch schon etwas früher als 2014, ist so die Hochphase gewesen, im rassistischen und auch im antifeministischen Spektrum aktiv. Er ist auch aufgrund von seiner Verbreitung von Hate Speech, Rassismus und nicht zuletzt natürlich auch, wie es nun mal im Zuge der Gamergate-Bewegung durchaus etabliert war, der Belästigung von weiblicher Personen, die sich am feministischen Diskurs beteiligen, ist er auf Twitter und auf Patreon gebannt. Allerdings ist ihm eine breite Unterstützung durchaus gewiss, wenn man sich vor Augen hält, dass also vor dem Bann hatte er 3.000 Personen, die ihn unterstützt haben und monatlich also fast $12.000. Mittlerweile ist er überwiegend auf einer Plattform namens Gab unterwegs. Kennst du diese Plattform?
Nein,
Gab?
Was ist das?
Ich habe davon auch noch nichts gehört zuvor, aber Gab ist scheinbar auch so eine Art Social-Media-Plattform. Ich stelle mir das so in die Richtung von Discord gehen vor. Eine Plattform, die eine recht hohe Toleranzschwelle gegenüber Rassismus hat und also solche Dinge eher zulässt, als beispielsweise es ohnehin schon in problematischem Maße in den konventionellen sozialen Medien, Facebook, Twitter und so weiter, der Fall ist. Und in der vergangenen Woche hat eben also besagter Carl Benjamin seine Kandidatur für das EU-Parlament bekannt gegeben. Er wird antreten für die UKIP, die United Kingdom Independence Party, welche maßgeblich, wie sicherlich hinlänglich bekannt ist, für das Brexit-Referendum und die damit einhergehenden Konsequenzen auch verantwortlich zeichnet. UKIP ist sozusagen selbst eine Partei, die mit Xenophobie, Rassismus und auch einer harten Anti-Immigrationspolitik antritt. Benjamin hat jetzt im Zuge der Bekanntgabe die Bekanntgabe seiner Kandidatur hat für einige Kontroversen auch gesorgt innerhalb der Partei. Ein kleines Beispiel. 2016 hat Carl Benjamin Folgendes an eine britische Politikerin namens Jess Phillips getweetet. Zitat: I wouldn't even rape you. Hashtag anti-rape threats. Hashtag feminism is cancer.
Oh.
Ende des Zitats. Es ist durchaus eine problematische Angelegenheit, dass Carl Benjamin hier der UKIP-Party beitritt. Und innerhalb der UKIP-Party ist es auch durchaus, UKIP-Party macht gar keinen Sinn, innerhalb der UKIP, ist es auch durchaus umstritten. Der gegenwärtige Vorsitzende der UKIP, Gerard Batten, hat Benjamin in einem Interview in der Andrew Marr Show verteidigt und hat gesagt, in Bezug auf diesen gerade genannten Tweet, folgendes Zitat: Well, I don't know the exact context of that, and I certainly don't condone any remarks like that, but he's not a bad person as he's trying to be portrayed. He is a proponent of free speech. That was the context that he said. Das macht gerade keinen Sinn, was hier steht.
wahrscheinlich ist es eine Transkription einer mündlichen Aussage. That was the context that he said in which it was satire. Against the people he was saying it about. He wasn't actually making a literal statement. Zitat Ende.
Okay.
Daraufhin haben auch drei Mitglieder des Europäischen Parlaments, die ebenfalls die UKIP repräsentieren, bekannt gegeben, dass sie, sollte die Partei sich dazu entschließen, Benjamin zu unterstützen, die Partei verlassen werden. Wer jetzt vermutet, Stefan gräbt hier auch irgendwie im Anschluss an diesen Artikel irgendwelche Zitate und Tweets von 2016 aus. Der Artikel weist auch darauf hin, dass diese Position von Benjamin sich nicht signifikant geändert hat, wie ein BuzzFeed-Artikel in der vergangenen Woche recherchiert hat. Die Reportage bezieht sich auf einen Discord-Channel von Benjamin, den er im Zuge seiner Kampagne auch verwendet. Zitat über diese Reportage: What BuzzFeed found was white supremacism, anti-Semitism, support for the Christchurch mosque terrorist and discussions about murdering members of the European Parliament. Zitat Ende.
Ja, was ja leider Gottes in der heutigen Zeit nicht mehr dein Todesurteil als Politiker ist. Ich sag nur,
interessanterweise,
grab them by the pussy und man wird amerikanischer Präsident. Also,
Ja, das ist genau dieses Unwohlsein, was sich mir dabei einstellt bei dem Gedanken daran, dass wir einfach auch mittlerweile in einer politischen Landschaft, ich will gar nicht sagen unbedingt mittlerweile, ich will auch nicht sagen, es ist jetzt so schlimm wie noch nie, aber wir leben auf jeden Fall in einer politischen Landschaft, in der es durchaus zuzutrauen ist, dass Personen, maßgebliche Akteure des Gamergate-Spektrums, auch eben in politische Ämter gewählt werden, weil sie einfach eine Position vertreten, die scheinbar doch bei einigen Leuten ankommt. Ja? Und ich finde das sehr bedenklich. Ich finde das vor allem bedenklich, weil das ist auch so etwas, wo sozusagen diese toxischen Auswüchse, die wir innerhalb der Spielkultur erleben und die schon seit längerer Zeit ja auch bekannt und diskutiert sind, sich sozusagen zunehmend in den Mainstream hineingraben.
Ja, aber das ist ja nicht nur jetzt spezifisch auf die Gamergate-Geschichte. Also man kann es ja generell auf alles in der Gesellschaft momentan beziehen.
Ja.
Und ob das jetzt jemand ist, der irgendwie mit Gaming zu tun hat oder nicht, das macht das Ganze ja weder besser noch schlimmer. Also es ist halt einfach generell wirklich schlimm, dass Leute, die solche Sachen von sich geben, öffentlich Support bekommen können. Egal wer das ist und egal wo er ist, das sollte nicht passieren.
Wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass solche Persönlichkeiten, solche Figuren verstärkt auch Zugriff haben auf politische, also verstärkt Zugriff haben auf politischen Einfluss, auf realen politischen Einfluss. Und das ist etwas, was sich, natürlich lässt es sich im Moment, das ist auch in dem Artikel klar herausgestellt, es lässt sich schwer abschätzen, wie die Chancen von Benjamin tatsächlich stehen bei der EU-Parlamentswahl, übrigens am 26. Mai. Allerdings macht es eben deutlich, dass Gamergate kein reines Online-Phänomen mehr ist, dass es nicht als Trolling oder irgendwie sowas abgetan werden kann. Und eben in Anbetracht dieses insgesamt ja, rasanten Rechtsrucks, den du ja auch gerade schon beschrieben hast, in unserer Gesellschaft, wir uns darauf einstellen müssen, eben Personen wie Benjamin im öffentlichen Diskurs gegenüberzustehen. Dazu ein abschließendes Zitat aus dem Artikel: This is our new unhinged reality. And the question is whether we are prepared to push back. The social networks are not going to do it for us, and our political parties are happy to cynically ride on their backs. We have to bear the burden. That's on us. Zitat Ende. Tobi ist mittlerweile, um das kurz hier transparent zu machen, Tobi hat sich mittlerweile verabschiedet. Wir mussten zwischendurch einen kleinen Schnitt machen, denn ja. Tobi muss sich um sein Auto kümmern.
Der arme Kerl.
Ja.
Ich hoffe, er kommt gut an. Tobi, wenn du das hörst, ich hoffe, Tobi, du hattest noch einen schönen Tag.
Meine Grüße gehen raus. Und ich möchte gerne abschließend noch einen kurzen Lesetipp da lassen, bevor wir uns dann dem Thema der Woche widmen. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen, der super spannend war. Eine extensive Recherche zu den Designproblemen von Red Dead Redemption 2. Der Artikel ist allerdings so umfangreich, dass ich ihn jetzt nicht irgendwie, ich konnte mir nicht vorstellen, den irgendwie kompakt hier mit in die Presseschau zu bringen. Aber liebe Leute da draußen, wenn euch das interessiert, Red Dead Redemption 2, 6 months later von Filmcrit Hulk auf polygon.com veröffentlicht. Natürlich findet ihr auch hier den Link in den Shownotes zu dieser Episode auf pixeldiskurs.de. und mit einem kleinen, ich habe ein kleines musikalisches Stück vorbereitet.
Oh, ja, gerne,
was
gerne.
Uns jetzt in das Thema der Woche dann geleiten darf. Es handelt sich dabei um ein kleines, wie kann man das beschreiben, um so ein bisschen progressive Rock Ding. Es ist noch nicht ganz fertig, aber zumindest sind es diese paar Sekunden, die ich schon habe, lohnen sich als Interlude. Das Thema der Woche, die deutsche Spielebranche und ihre Förderkultur. Wir haben jetzt Jenny Wergin zu Gast, die Förderreferentin beim Medienboard Berlin-Brandenburg und Jurymitglied beim Deutschen Computerspielpreis 2019. Hallo Jenny.
Hallo.
Wir haben ja gemeinsam hier in Marburg studiert und seither hast du den weiten Weg zurück in deine Heimat nach Berlin auf dich genommen und bist dort mittlerweile eine Galionsfigur der deutschen Computerspielbranche geworden.
Oh, das klingt super süß.
Das Kompliment, ein initiales Kompliment vielleicht.
Genau, ich wollte sagen, ja, wir haben zusammen in Marburg Medienwissenschaft studiert und danach habe ich einen Sprung zurück in die Heimat gemacht an die EMW in Potsdam, also habe europäische Medienwissenschaft da als Master weiter studiert und hatte quasi das Glück, da Michael Liebert zu treffen, so als Gastdozent. Und wenn man mich so ein bisschen kennt, dann weiß man, ich bin ja auch immer so ein bisschen mutig. Und dann bin ich zu ihm gegangen und meinte, hallo, sag mal, du machst doch die Games Week und brauchst du da eigentlich noch Hilfe für? Und dann hat er tatsächlich gesagt, ja, wir brauchen noch einen Speaker-Manager. Und dann habe ich gesagt, okay, klar, mache ich sehr gerne. Nach 2 Wochen, muss man sagen, war ich kein Speaker-Manager mehr, sondern er kam dann an mit meinem Baby-Projekt, sage ich mal, was ich dann die letzten 4 Jahre gemacht habe, die Women Eyes, und meinte zu mir, hier, wir haben so ein neues Projekt, hast du nicht Lust, Projektmanager dafür zu sein? Und das war so, ich sage immer, meine 3-Sekunden-Regel. Ich habe dann 3 Sekunden drüber nachgedacht, ja oder nein, und habe dann ja gesagt, weil länger sollte man nicht warten. Und ja, so bin ich irgendwie in die Games-Branche gekommen, so per Accident, sag ich mal, wo ich immer hin wollte und wo ich dann auch super glücklich war und immer noch bin natürlich.
Was genau ist denn die Women Eyes?
Das ist ein Event, wo es um Diversity in der Computerspielbranche geht, aber auch in Games, Tech und diesen ganzen Außenthemen, sag ich mal. Wir haben halt immer einen Spezial zur Games Week Berlin. Es ist dann halt Womenize Games in Tech. Und es ist eine Konferenz, die aber auch ganz viele Workshops hat, wo inspirierende Speaker eingeladen werden. Sehr, sehr viele weibliche Speakerinnen, aber auch natürlich ein paar Speaker. Weil ich der Meinung bin, so Blasenbildung in die andere Richtung ist auch nicht gut. Das heißt, wir haben auch relativ viele männliche Besucher dieses Jahr auf der Games Week gehabt. Wobei ich dieses Jahr das Event nicht mehr selbst ausgerichtet habe, da ich ja einen neuen Job habe. Aber so 20%, würde ich sagen, sind auch Studenten oder Leute aus der Branche, die die Talks unglaublich gut finden, die Themen sehr interessant. Es geht halt nicht nur um Frauen in der Branche, sondern es geht halt auch um allgemeine Themen, sag ich mal, die wirklich jeden betreffen. Und dann gibt's halt so einzelne Sachen wie Frauen im E-Sport oder so, solche Themen quasi, die sich schon auf Frauen beziehen, aber die sind ja auch ganz oft für unsere männlichen Besucher dann spannend gewesen. Genau.
Wie wird die Games Week die Women Eyes spezifisch denn so wahrgenommen? Weil es gibt ja immer wieder auch irgendwie so Backlashes und Kritik an dergleichen Veranstaltungen. Hat das euch betroffen?
Tatsache, von außen gar nicht. Es gab bei Facebook so 2-3 Kommentare, wo sich dann halt Leute immer beschwert haben, es kostete halt 10 Euro Eintritt, so, damit du halt weißt, die Leute kommen, es ist symbolisch, ne? Also eine Konferenz trägt sich dadurch überhaupt nicht. Die sich dann noch beschwert haben darüber, dass es ja nicht kostenlos ist und es ist ein wichtiges Thema und wie können wir nur Geld nehmen? Und ich dachte immer so, ja, das muss man machen. Also man kann keine Konferenzen stemmen, wenn es kostenlos ist, weil du weißt nie, ob irgendjemand am Ende kommt oder nicht. Aber sonst ist das echt gut besprochen. Es gab gerade erst gestern einen Artikel dazu in der Gamesmarkt, in der neuesten, wo stand, dass dieses Event halt eins der großen Branchen-Events ist in Deutschland, und wo halt unglaublich gut besprochen wird, weil ich würde auch sagen, von den die Talks, von der Qualität, die Speaker und Speakerinnen, die da auf der Bühne stehen, sind unglaublich gut einfach, ne? Es macht total Spaß. Ich finde, das Ambiente ist nicht ganz so wie auf einer klassischen Konferenz, sondern man merkt, die Leute kommen da halt wirklich hin und haben Spaß. Die kommen ganz, ganz viel in Kontakt miteinander, sie sprechen dann darüber. Es gibt danach immer ein Networking-Event, wo eigentlich wirklich jeder, der auf der Konferenz auch schon morgens da war, bleibt. Das heißt, du hast da wirklich so einen Tag, der so in sich so perfekt rund ist. Und diese Mischung aus auf der einen Seite den Talks auf der Bühne oder den Panels und auf der anderen Seite diesen praktischen Workshops, wo du halt Dinge lernst wie: Wie organisiere ich mir meinen Alltag, wenn ich Freelancer bin zum Beispiel, oder wie, ne, Homeoffice-Optimierung, aber auch so Sachen wie, wie baue ich mir mein Portfolio, gab es dieses Jahr. Das ist halt total die schöne Mischung, so dass man auch so das Gefühl hat, man nimmt wirklich was mit nach dem Tag, genau.
Da das ja dein Baby ist, wo siehst du denn die Frauen in der Spieleindustrie momentan? Was ist da deine Einschätzung? Was machen sie viel? Was müssten sie mehr machen oder sollten sie mehr machen?
Also ich habe das Gefühl, dass es gerade so einen Umbruch gibt. Also es bessert sich in dem Sinne, dass es wirklich auch mehr Frauen in der Branche gibt. Gerade an den Universitäten sieht man auch, dass es fast 50-50 ist. Manchmal ist es 60-40, aber so auf den Universitäten, die wirklich nicht einen spezifischen Teil der sozusagen anbieten, also nicht Programmierung oder nicht nur Art, sondern wirklich einen Game Design Studiengang, da hat man fast 50-50, was total toll ist. Besonders viele Leute oder viele Frauen, die ich in der Branche kenne, machen Community Management, Marketing, Art und Projektmanagement, also diese Sachen, aber es gibt natürlich auch ganz viele Game Designerinnen und ich kenne auch Programmiererinnen. Was das größte Problem so ein bisschen ist, ist der Fachkräftemangel, ja allgemein in der Branche. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr hohes Junior-Level. Also auch die Firmen, die aus dem Ausland herziehen, sagen immer, wir haben hier unglaublich guten Nachwuchs von der Qualität, von dem, was die können. Die Ausbildung ist richtig gut. Wir haben relativ wenige Seniors, beziehungsweise die, die wir haben, haben meistens eigene Firmen, ne, und arbeiten halt entweder in ihrer Firma schon echt lange oder sind in Indie-Studios, aber auch schon länger und wollen auch nicht wieder in ein großes Studio zurück. Viele kommen aber auch aus großen Studios wie Jäger oder Ubisoft, kenne ich auch welche. Und gibt ja genug große Firmen eigentlich auch in Deutschland. Was so ein bisschen das Problem halt, wie gesagt, ist, ist, dass das so, dass so diese Randbereiche gerade im Nachwuchs nicht immer so präsent sind. Also deswegen ist die Idee der Women Eyes auch entstanden. Denn es kam raus, dass viele junge Frauen die Branche oder die Tech-Industrie im Allgemeinen gar nicht auf dem Schirm haben als Berufsfeld. In so Umfragen haben sie festgestellt zum Beispiel, dass Frauen, wenn sie gefragt wurden, oder junge Frauen, wie viele Mitarbeiter so ein Facebook wohl hat, weitaus schlechter schätzen als Männer, weil die nur an diese klassischen 2-3 Dinge denken, die man damit, die damit so verbunden werden. Also das heißt, die haben dann irgendwas zwischen 80 und 100 Leute geschätzt, was ja weitaus daneben liegt, wenn man überlegt, wie groß solche Firmen sind und was da alles dazugehört. Und deswegen ist die Idee quasi transportiert worden und dann gab es verschiedene Editionen jetzt zu manchmal auch ganz, ganz speziellen Themen wie halt Film oder Gaming und so weiter. Genau.
Weil du gerade schon über Fachkräfte gesprochen hast. Ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht auch ein Problem ist, dass es eine, also ich weiß es nicht, es ist eine offene Frage tatsächlich, gibt es ein Problem mit einer Abwanderung, sage ich mal, von Fachkräften? Denn ich könnte mir vorstellen, dass wenn Leute jetzt in Deutschland irgendwie Game Design oder sowas studieren, sie ihre berufliche Zukunft aber nicht unbedingt in der ja doch vergleichsweise kleinen Games-Branche in Deutschland sehen.
Also es gibt schon ein paar, die auch abwandern, aber man muss dazu sagen, es ist nicht ganz so einfach abzuwandern. Also was viele dann machen ist, sie gehen in unsere Nachbarländer, wenn es da größere Studios gibt, oder sitzen in den Niederlassungen in Berlin. Gerade im Community-Bereich gibt es ja zum Beispiel CD Projekt Red sitzt ja hier in Berlin, wo ich auch die Community-Managerin kenne, die neue. Es gibt auch Leute, die nach Japan wollen, ne? Der große Traum, halt irgendwann mal bei Nintendo oder so zu arbeiten, ist aber dann halt auch echt nur möglich, wenn man ja gut Japanisch spricht. Das ist da immer das Problem, so ein bisschen auf der Seite der Welt. Das heißt, man muss relativ viel in Sprachtraining investieren vorher und kann nicht einfach, wenn man jetzt den Skill hat, darüber. Amerika ist natürlich auch immer spannend, gerade weil auch die Indie-Szene da ein bisschen anders funktioniert als hier. Wobei man auch sagen muss, ist anders. Anders und zum Teil ja auch teurer da zu wohnen. Also je nachdem, wo du da hinziehen willst, musst du da relativ viel investieren für. Ich würde sagen, es gibt schon genug Leute, die hier bleiben. Skandinavien ist, würde ich sagen, das größte Wegzugsgebiet. Relativ viele Leute gehen nach Skandinavien für eine Zeit und kommen aber eigentlich auch immer wieder zurück. So ein Hin- und Herwechsel.
Aber was ist an der amerikanischen Indie-Szene anders als an der deutschen?
Die ist sehr viel geballter. Also dadurch, dass die USA ja eh so ein riesiges Vieh ist, sag ich jetzt mal, ne, kann man das ja immer schlecht mit Deutschland vergleichen, weil Deutschland ist ja so Kalifornien groß, gefühlt. Es gibt halt so Ballungszentren da und dann gibt's da aber auch sehr, sehr, sehr viel. Also New York ist eins, dann ist San Francisco eins und San Francisco ist halt sehr, sehr, sehr teuer. Das heißt, da kann man eigentlich gar nicht mehr zuziehen, weil man da sich die Mieten ja nicht einfach so leisten kann. Aber in diesen Szenen sind die Leute extrem aktiv, wobei man dazu sagen muss, dass unsere Berliner Games-Szene zum Beispiel ja auch extrem aktiv ist. Wir haben ganz viele kleine Veranstaltungen und auch größere Networking-Sachen, wo sich die Branche trifft. Also man kennt sich hier auch, aber es wohnen in den USA halt deutlich mehr Leute. Und was anders funktioniert, ist da das Self-Marketing. Wenn du da halt auf so einer Messe ausstellst, das generiert, also zumindest haben mir das die Indie-Studios, die ich hier aus Berlin sehr gut kenne, erzählt, es generiert einfach so unglaublich viel Aufmerksamkeit auf deinen Social-Media-Seiten und über Social-Media vertreiben sich halt gerade so Indie-Spiele natürlich sehr, 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 sehr doll, weil das ist ja quasi dein Rohr nach außen, ne? Du hängst ja keine Plakate auf und du bist normalerweise zumindest auch nicht in irgendwelchen Werbespots zu sehen, sondern du bist ja quasi da als Plattform und das ist halt in Amerika anders und es funktioniert da besser. Ich vermute, das liegt daran, dass die halt noch ein bisschen extremer mit so Social-Media-Sachen umgehen, aber auch natürlich einfach mehr Leute sind, also mehr potenzielle Leute. Denn es ist ja schon so in Deutschland, dass es vor allen Dingen hier einen sehr großen, also der Deutsche kauft vor allen Dingen AAA.
Ist das so?
Hm. Es gibt sehr, sehr viele, also sehr, sehr viel prozentual, dass die Kaufkraft geht ganz viel in AAA. Der deutsche Anteil, also der Anteil von deutschen Spielen im deutschen Markt sind 5,4% in etwa von 3,5 Milliarden Euro Umsatz.
Ja.
Das ist nicht so viel.
Weißt du zufällig, wie sich das zum Film verhält? Weil es ist ja auch so, dass in den deutschen Kinos überwiegend US-amerikanische Filme laufen.
Ja, ist ähnlich. Es gab in der Games-Wirtschaft so eine Tabelle dazu.
Ja.
Ja, ich glaube, die ist gestern gepostet worden. Aber da ging es um Verkäufe insgesamt. Also die Branche hier ist stärker, also die 3,5 Milliarden Euro Umsatz von Spielen in Deutschland ist auf jeden Fall größer als der Filmkonsumentenumsatz in Deutschland. Mhm. Was auf Platz 1 ist, sehr interessant, sind Bücher. Bücher, also ja. Insgesamt vom Umsatz liegen, glaube ich, bei 9,2 Milliarden Euro. So im Vergleich. Also die größte Kaufkraft geht von uns Deutschen immer noch in Bücher.
Also der deutsche Anteil, also der Anteil an in Deutschland verfassten Büchern, die verkauft werden, ist höher im Vergleich zu in Deutschland produzierten Filmen, also den ökonomischen Umsatz, den
sie generieren. Genau, und der Umsatz im Allgemeinen. Also genau, diese 3,5 Milliarden Euro beziehen sich auf alles Geld, was in Deutschland ausgegeben wird für Spiele. Also 3,5 Milliarden Euro Umsatz wird in Deutschland generiert. Das ist, glaube ich, von 2018 die Zahl, weil 2019 haben sie logischerweise noch nicht. Genau, und davon sind 5,4% werden davon aus deutschen Spieleentwicklungen selbst generiert.
Was ist denn deine professionelle Einschätzung? Woran liegt das, dass wir nur so wenig Spiele aus Deutschland, deutsche Produktionen tatsächlich kaufen oder Geld dafür ausgeben? Bei den Filmen ist es ja oft so, dass dem deutschen Film ja auch ein schlechter Ruf anhaftet, von wegen deutsche Filme, deutsche Produktionen sind qualitativ minderwertig. Und ist das bei den Games ähnlich?
Nee, also die Qualität von den deutschen Indie-Spielen, also bei Indie-Spielen oder bei Spielen, sagen wir mal, die nicht groß produziert sind, gibt es ja immer das Problem, dass ja auch, wie man bei Steam zum Beispiel sieht, da wird natürlich auch viel produziert, was nicht gut ist. Aber das gibt's überall, ne? Also in jeder Branche gibt es diesen Überschwall an Dingen, die gar nicht erst groß rauskommen. Aber von den Indie-Studios, die es hier gibt in Deutschland, gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr gute von der Qualität. Die werden halt nur nicht, oder die haben das Problem, zumindest zum Teil, dass sie nicht so gut international vermarktet werden. Weil entweder reicht ihre Zeit, wenn man so ein 3- oder 5-Mann-Team ist, nicht aus, nebenbei auch noch so groß Social Media zu betreiben, dass man auch so im Ausland wahrgenommen wird. Oder man hat halt das Problem nicht, weil man sich einen Marketing-Deal mit einem Publisher leisten kann oder weil der Publisher so interessiert daran ist. Also ganz oft gibt es dann Marketing-Deals, nicht diesen klassischen Deal, dass das komplett gepublished wird, sondern dass man sagt, okay, ihr macht das Marketing, davon kriegt ihr was vom Gewinn ab, ne? Also prozentual. Und diese Deals sind natürlich sehr gut, weil ein großes Marketinghaus einfach das auch besser oder einfach auf internationale Bühne kriegt. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Persönlichkeiten, sag ich mal, in unserer Branche, die man kennt oder auch Firmen, die man kennt. Was zum Beispiel super, super erfolgreich ist und wo es auch einen zweiten Teil gibt, ist The Curious Expedition. Das hat ja, ich glaube, irgendwas zwischen 2 und 3 Millionen Umsatz gemacht, was ja viel ist für ein kleines Studio mit ein paar Leuten. Die machen halt jetzt einen zweiten Teil und noch andere Spiele innerhaus. Und die haben es halt geschafft, dass sie vor allen Dingen in Russland sehr, sehr viel Spiele verkaufen konnten, weil Strategie, da ist der Markt halt in Russland da. Und ich glaube, das ist halt so ein Ding, was gerade junge Teams, die aus der Uni kommen, unglaublich gut vorher recherchieren sollten. Wo wird das Genre am meisten gespielt? Wo kommt es gut an? Und man sollte das in dieser Sprache halt auch lokalisieren lassen. Das heißt, ne, bei Strategie sind die russischen Leute sehr oft dabei. Kinderspiele gehen extrem gut in China beispielsweise. Genau, und dann sollte man so gucken und sich das zumindest dann auch leisten, weil das generiert halt ganz, ganz viel Gewinn und nicht nur auf Deutsch und Englisch. Weil natürlich ist der englische Markt international, aber die Chinesen im Allgemeinen spielen Dinge dann halt eher auf Chinesisch und nicht unbedingt auf Englisch.
Es gibt ja durchaus einige Titel, du hast einiges schon angesprochen, die ein großes, auch internationales Potenzial haben, die in Deutschland entstehen. Anno ist vielleicht auch was dazugehört. An Spec Ops The Line musste ich denken, Jager hast du auch schon erwähnt. Und ich will auch noch mal unbedingt Orwell erwähnen, was tatsächlich Orwell wird, wie ich das empfinde, nicht so unbedingt als jetzt deutsche Produktion in dem Sinne wahrgenommen. Ist aber eigentlich auch ein wahnsinnig tolles, kleines Spiel um eine dystopische Überwachungsgesellschaft. Aber, und das ist, finde ich, auch ein Problem, die Präsentation der deutschen Spielebranche auf solchen Events wie zum Beispiel eben zuletzt der Deutsche Computerspielpreis kann natürlich auch abträglich sein im internationalen Renommee oder im internationalen Vergleich, ne? Weil du warst ja Jurymitglied beim Deutschen Computerspielpreis und deshalb kommen wir natürlich auch nicht drum rum, darüber so ein bisschen zu sprechen. Denn der Deutsche Computerspielpreis war ja schon eher ein Desaster, jetzt in diesem Jahr.
Ja, genau. Das kann ich so unterstreichen. Ich glaube, die Schwierigkeit an dem Deutschen Computerspielpreis ist also auf der einen Seite, was viele Leute nicht wissen, es funktioniert ja so, dass sich die Spiele bewerben. Also es ist nicht so, dass das Land, die Jury beziehungsweise die Veranstalter alle Spiele quasi in einen Pool werfen und von denen ausgewählt werden, sondern nur wer sich bewirbt, der taucht in diesem ersten Jury-Topf auf sozusagen, in den jeweiligen Kategorien, wo sie sich bewerben. Dann gibt's erstmal so ein Vorgremium, die testen dann halt, ob das in die Kategorie dann auch passt sozusagen und ob das richtig eingeordnet ist, ob es sich bewerben darf, sagen wir mal ganz grob, ob das passend ist. Und dann gibt es ja zwei Juries. Also es gibt ja die Fach- und die Hauptjury. Ich saß in der Fachjury, das heißt in der ersten Jury, da wählt man die Nominierten aus, die drei. Und in der Hauptjury wird dann entschieden, wer gewinnt. Das Prozedere selber finde ich sehr gut. Es ist natürlich total davon abhängig, was wird eingereicht und was wird nicht eingereicht. Und es gibt natürlich auch Deadlines, bis wann es released sein muss, wo dann halt manchmal stärkere und schwächere Jahrgänge sind. Jetzt so im Allgemeinen. Das ist halt ein Problem, was ich weiß nicht, ob das so ein Amerika hätte, weil es einfach größer ist. Oder ne, dass man dann halt, dass es dann halt auch passiert in den alten, in der Edition quasi davor in München, dass halt so ein Widget gleich ganz viele Titel gewinnt, obwohl es halt ein Mini-Team ist, was dann halt so viel Geld hat, dass sie erstmal erschlagen werden damit. Das klingt jetzt erstmal blöd, weil im Allgemeinen ist es ja auch so, dass das Preisgeld jetzt nicht so hoch ist. Ne, wenn man überlegt, wie teuer so ein Spiel in Wirklichkeit ist zu machen. Ich glaube, viele können sich das gar nicht vorstellen, wie viel man eigentlich braucht. Dann ist es ja nice to have. Ganz viele Leute bewerben sich damit und jetzt kommen wir so ein bisschen den Schwung zu meinem jetzigen Job, als für eine Förderung in ihrem Bundesland, weil das halt ein Eigenanteilsgeld ist, was ihnen ja quasi gehört. Wo sie quasi die zweite Summe, die man mitbringen muss, um eine Förderung zu kriegen, für eine Gesamtsumme quasi schon mitbringen können. Das ist ganz toll daran. Was dieses Jahr natürlich dann auch schwierig war und was immer schwierig ist, ist, dass da ja auch viele Leute laudatieren und auf der Bühne stehen, die eigentlich nicht aus der Branche kommen. Das heißt, ich glaube, die beste Lösung ist es, mehr Branchenpräsenz da drauf zu kriegen. Also jetzt vielleicht so ein Beispiel, was mich total geärgert hat, dass man immer angesprochen wird, liebe Gamer und Gamerinnen, natürlich spielen wir da unten alle, die da sitzen, aber A, kann ich euch sagen, die meisten Leute, die ich kenne, die Spiele selber machen, kommen noch zum Spielen. Aber darum geht's gar nicht, sondern es geht darum, dass man, wenn man zum Beispiel einen deutschen Filmpreis verleiht, stellt man sich nicht auf die Bühne und sagt, liebe Kinogänger und Binge-Watcher. Weil für mich ist das dieses Konsumieren und nicht dieses Machen. Und ich finde, da fängt's schon so ein bisschen an in der Wahrnehmung und ich glaube, das ist das allgemeine Problem einfach. Ich habe das Gefühl, es wird nicht so, ich weiß nicht, wertgeschätzt wird's schon von den Leuten, aber es ist so, ich glaube, man sollte das einfach anders mal konzipieren. Also ich würde mir auch gerne einen ganz anderen Grundaufbau wünschen. Klar, es ist eine Gala am Ende und es soll auch ein bisschen Gala-mäßig sein und eine Preisverleihung, aber es wäre halt viel schöner, wenn es dann halt auch mal zwei, drei Fragen zu den Spielen gibt, die die Leute gemacht haben. Oder wenn die Leute dieses Spiel dann halt vorher gespielt haben, die das laudatieren. Ne? Also man muss es ja nicht durchspielen, weil manche, also gerade die internationalen Spiele, kann man ja jetzt nicht unbedingt jemandem sagen, hier spielen wir 120 Stunden dieses Spiel. Aber ich finde, es gäbe schon Möglichkeiten, das Ganze vielleicht auch spielerischer rüberzubringen.
Und siehst du denn da eine Zukunft? Weil ich hatte mich tatsächlich gefragt und auch dann viel gelesen im Anschluss an den Deutschen Computerspielpreis. Es waren ja durchaus auch laute Stimmen, die quasi gesagt haben, jetzt einfach mach den Laden einfach dicht, das hat so keinen Sinn. Ja, das braucht nicht nur eine Neukonzeption, sondern eigentlich muss es komplett eingestampft und neu aufgebaut werden. Deshalb frage ich mich, siehst du diesen Sinneswandel? Meinst du, es wird einen Computerspielpreis, einen Deutschen Computerspielpreis 2020 geben, der eventuell auch in eine differenziertere, gelungenere Richtung allgemein ausgedrückt geht?
Also dadurch, dass der Deutsche Computerspielpreis von der Ausrichterseite ja in den Bundestag gewandert ist, mit der Dorothee Bär, war es ja dieses Jahr, das war ja auch ein bisschen die Schwierigkeit, schon dieser Umbruch, dass es nochmal das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur so vom Geld her gegeben hat, weil es ist ja Haushaltsgeld auch vom Bund dabei, beziehungsweise ne, Steuer sind ja eigentlich Steuergelder. Und dadurch, dass es jetzt umzieht, wird der zum nächsten Jahr jetzt neu konzipiert, weil das halt neue Verantwortliche sind. Und ich hoffe, dass der Game als Bundesverband da halt auch dahinter ist, ein bisschen klar zu machen, was sich denn die Branche wünscht und was wichtig für die Branche wäre. Was man natürlich nicht ändern kann, ist, wer sich da bewirbt. Im Endeffekt, ne? Also man kann sich halt nicht beschweren darüber, dass kein Anno da zum Beispiel gewinnt. Anno hat sich auch das Jahr nicht beworben, ne? Also das, so viel kann ich sagen wegen der Deadline. Deswegen ist es nicht ein Geheimnis, weil man darf ja nicht drüber sprechen, wer sich überhaupt beworben hat. Aber Anno hat halt die Bewerbungsdeadline nicht geschafft und wird sich vielleicht im nächsten Jahr bewerben dann. Also dann kommen halt auch solche Größen. Wenn es in der Zeit halt einfach nichts aus den größeren Studios gab, was released wurde, kann sich da halt auch nichts bewerben. Aber nächstes Jahr wird zumindest inhaltlich ein sehr, sehr starkes Indie-Jahr, weil ganz, ganz viele wunderbare Titel kommen dieses Jahr raus, wie Sea of Solitude, wie Lost Ember. Und mir fallen noch viel, viel, viel mehr ein. Das heißt, hypothetisch, wenn die sich alle bewerben sollten, gäbe es qualitativ auf jeden Fall eine wirklich schöne, bunte Mischung, auf die ich auch so ein bisschen stolz bin, weil ich kenne ja auch nicht nur aus Berlin, sondern auch aus Bayern und aus NRW ganz viele Entwickler. Und man sagt halt ja hier, dann lieber gar nicht. Aber was man dann halt auch bedenken muss, es gibt viele, viele junge Leute, die sich da bewerben und die brauchen das Geld schon. Also gerade der Nachwuchspreis ist mein absoluter Lieblingspreis. Und es ist halt dann nicht so eine große Summe, aber haben oder nicht haben, ne? Wenn du, sagen wir mal, 25.000 kriegst und willst ein Spiel für 50.000 machen, hast du die Hälfte des Geldes halt schon da. Weil wer von uns ist denn fertig mit der Uni und hat 25.000 Euro Eigenkapital auf dem Konto? Also zumindest ich nicht. Ich hatte das nicht.
Christian Lindner.
Genau. Das ist so. Also ich glaube, man muss das umkonzipieren. Man sollte das aber auf jeden Fall nicht einfach wegfallen lassen. Weil,
ja, also genau, das finde ich auch. Ich finde auch tatsächlich, und das möchte ich nochmal, nur dass ich da jetzt nicht in einem falschen Licht erscheine, ich finde es auch sehr gut, also dass insbesondere auch kleinere Studios dort in Erscheinung treten. Ich finde auch, dass der Deutsche Computerspielpreis tatsächlich gar nicht so sehr sowas machen muss, wie wir zeichnen irgendwie Red Dead Redemption aus. Klar, die kriegen auch kein Fördergeld, sondern das ist eine rein symbolische Anerkennung. Aber ich finde gerade genau deshalb den Deutschen Computerspielpreis eigentlich sehr kostbar und das ist vielleicht auch der Grund, warum mich das, also als ich das gesehen habe, habe ich eigentlich permanent irgendwie mit dem Kopf geschüttelt und mich gefragt, warum? Warum tut ihr uns das an, ja? Weil es an sich ist es eine echt kostbare Auszeichnung. Und ich glaube auch, dass für die Leute, da würde ich dir voll und ganz zustimmen, auch die Leute, die dort gewinnen und die gerade noch irgendwie in der Entwicklung stecken oder dadurch vielleicht auch dann irgendwie diesen Anstoß bekommen, dass sie sagen können, wir können jetzt einen Prototypen für einen zweiten Titel zum Beispiel bauen. Einfach weil wir diese Förderung irgendwie bekommen haben und es dadurch leichter gemacht wird. Das finde ich schon enorm kostbar. Also ich will den Deutschen Computerspielpreis auch nicht grundsätzlich schlecht reden. Nur in seiner Präsentation, stimme ich dir auch zu, ist er so ein bisschen fehlgeleitet, beziehungsweise müsste da sich spezifischer an den Interessen der Spielkultur orientieren. Aber du hast ja auch einen neuen Job, wie du sagtest, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Nämlich du bist, also was heißt neuer Job? Du machst den ja jetzt schon auch, wann bist du jetzt Förderreferentin des Medienboards Berlin-Brandenburg, ne?
Seit September bin ich das, also letzten Jahres.
Und da vergibst du sozusagen, kümmerst du dich darum, dass die deutsche Spielebranche, natürlich spezifisch jetzt Berlin-Brandenburg, aber dass die deutsche Spielekultur sozusagen Möglichkeiten hat, um Förderungen einzustreichen. Und zu wachsen.
Genau, also bei uns läuft es so und auch in allen anderen deutschen Förderhäusern, weil es gibt mehrere natürlich in Deutschland, also nur um so ein paar zu nennen, es gibt die MFG in Baden-Württemberg, es gibt den Film- und Fernsehfonds in Bayern beispielsweise, es gibt die Nordmedia für Niedersachsen und Bremen, in NRW gibt es auch Förderung, das heißt, es gibt halt und noch ein paar mehr, es gibt Förderhäuser sozusagen in Deutschland, die so Anlaufstellen für ihre jeweiligen Bundesländer sind in Sachen Förderung. Das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel machen will, dann schreiben die Leute mir zum Beispiel eine Mail oder rufen mich an und sagen, hier, ich möchte gerne ein Spiel machen, ich habe von eurer Förderung gelesen, können wir uns mal treffen. Denn um Förderung einzureichen, und das ist eine super wichtige Sache, muss man zuerst ein Gespräch mit den Förderreferenten führen. Das führt man, weil viele Leute A, entweder eine Firma gerade neu gegründet haben, B, noch nie irgendwie so ein größeres Projekt von eigenem Kapital gestemmt haben oder C, gerade aus der Uni kommen. Es gibt natürlich auch erfahrene Leute, die sich jedes Jahr wieder bewerben oder alle zwei Jahre, wenn ihre Projekte durch sind, aber die lassen wir außen vor. Also es gibt genug Leute, die brauchen halt quasi einmal so ein Beratungsgespräch, weil, damit die einmal sehen, was dann auf sie zukommt, wenn sie sich quasi bewerben. Wie läuft das im Endeffekt ab? Was bedeutet das Geld, was ich bekomme, an welche Regeln bin ich da quasi dann gebunden, und die sind in der Regel halt bedingt rückzahlbare Darlehen, das heißt, bedingt rückzahlbar heißt, wenn ich kein Geld einnehme damit, dann muss ich auch nichts zurückzahlen, es gibt keine Zinsen, aber man muss halt auch ein eigenes Kapital mitbringen, denn man darf halt nicht über 50% quasi fördern, das heißt, wenn du dich jetzt für 100.000 bewirbst bei mir, dann kannst du 50.000 von mir haben, 50.000 musst du mitbringen, und dann muss man halt den Leuten sagen, woher, was kann denn dieses Geld sein und so weiter. Und was müssen sie einreichen dafür? Also natürlich, ne, was übers Projekt, einen Plan, eine Kalkulation, was man dann für wen ausgeben möchte und so weiter. Und dann guckt man halt vor allen Dingen auch nach, wie könnte man sich vermarkten, dann berate ich die Leute da in die hingehend und dann sollen sie eine Konkurrenzanalyse machen und dann mache ich auch immer relativ viel Aufklärungsarbeit, dass eine Konkurrenzanalyse ja A, eh was ist, was man machen muss, wenn man ein Spiel machen sollte oder möchte und B, was sehr Positives ist, weil man sich ja auch immer positionieren kann, guck mal, da habe ich, das sind so die Inspirationen, das mache ich anders, das machen die gut, das machen die nicht so gut und wir wollen da halt irgendwie die Brücke schlagen und genau, das gehört zu meinem Job. Sozusagen.
Konkurrenzanalyse bedeutet, ich schaue mir an, was gibt es schon für Titel, woher kommt meine Inspiration und was kann ich gegebenenfalls besser machen?
Genau, und sagen wir mal, du machst einen Walking Simulator mit Story, ne? Also so ein wirklich Story-driven Walking Simulator, dann guckst du dir halt, was weiß ich, du guckst dir zum Beispiel Firewatch an, klar, das ist jetzt nicht ein reiner Walking Simulator, aber schon sehr, sehr nah dran, ne? So als das Große, aber du guckst dann auch so ein bisschen in der Branche vielleicht, was gibt's denn auch, was mein Budget so ein bisschen hat, was ist denn kleiner, weil ganz viele reichen immer nur die großen, erfolgreichen Titel als Referenz ein, so funktioniert es nicht. Was aber auch sein kann, ist, dass es zum Beispiel, es geht um eine weibliche Hauptfigur im All, sag ich jetzt mal, was ganz abgefahren ist, dann guckst du, gibt's denn alle Spiele mit weiblichen Hauptfiguren im All? Also es kann auch sowas sein. Oder es geht um Einsamkeit. Na, jetzt ist Sea of Solitude noch nicht draußen, aber das wird zum Beispiel eine Referenz. Also rein thematisch können das auch Referenzen sein. Und genau, und dann positioniert man sich selber, guckt sich den Markt an, guckt sich seine Zielgruppe an. Und da gebe ich halt so Hinweise und Anstöße. Ich darf das natürlich, ich mache das natürlich nicht für die Bewerber, weil das ist ja ihre Leistung. Aber sowas erkläre ich denen dann halt, ne? Also was könnte es sein? In welche Richtung kann sowas gehen? Und genau, dann können die sich bewerben. In der Regel alle, also wir haben 4 Förderrunden im Jahr. Das ist ein bisschen unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Aber dieses Vorgehen ist quasi überall bei uns gleich. Und wir sind auch in einem Verbund Games Germany zusammen, die 6 regionalen Förderhäuser und 7 der großen Netzwerke und tauschen uns dann darüber aus. Also nicht über die Projekte natürlich, weil das ist ja alles datenschutzmäßig geheim, aber über so allgemeine Dinge, wenn einer von uns ein Problem hat oder wie habt ihr das denn gelöst oder ein Tipp. Und es gibt manchmal auch Produktion zwischen 2 Förderhäusern gemeinsam, weil du musst 100% des Geldes in der Region ausgeben, der Regionaleffekt quasi. Aber es heißt nicht, dass es 100% des gesamten Volumens ist, sondern des Volumens, was du quasi hier bekommst aus der Region. Also es ist im Endeffekt die Hälfte des Geldes, ne?
Aber habt ihr denn jenseits von diesem, ja, von diesen quantitativen oder ich sag mal recht objektiv evaluierbaren Dingen, wie da liegt eine Konkurrenzanalyse vor, sind die Kalkulationen in sich schlüssig, auch qualitative Kriterien, wo du dann sagen würdest, so na, das ist jetzt also dieses Thema oder sowas, das ist eher was wir nicht machen wollen, wohingegen wir anderen Themen vielleicht eher stärker in den Vordergrund stellen wollen, Themen zur beispielsweise Spiele, die in irgendeiner Form sich mit der deutschen Geschichte befassen, solche Dinge?
Ich würde sagen, unser Förderhaus zumindest im Allgemeinen ist sehr neutral eingestellt. Also wir dürfen ja auch alles inhaltlich fördern. Ich gucke immer, oder wir gucken immer, es gibt zum Beispiel jetzt nur als Beispiel, es gibt sehr innovative Projekte, die sind meistens aber nicht sonderlich wirtschaftlich, ne? Es gibt Projekte, die dann später in Museen landen, die so Aufklärungsarbeit an Schulen zu bestimmten Thematiken machen oder die sich wirklich mit deutscher Geschichte oder irgendwas ganz speziell auseinandersetzt, wo du weißt, die Kaufkraft für diese Themen ist nicht so groß. Aber wenn sie sehr, sehr gut konzipiert sind, wenn Kalkulationen und so weiter stimmen und sie wirklich sehr innovativ sind, dann fördern wir diese auch mal, obwohl wir wissen, dass da wahrscheinlich nicht so viel Geld zurückkommt. Auf der anderen Seite fördern wir aber auch natürlich Projekte, die sehr, sehr, sehr wirtschaftlich sind. Aber natürlich ist es immer wichtig, dass in sich das Konzept stimmt. Ne? Darüber müssen wir jetzt nicht reden. Aber die sind meistens weniger innovativ. Das heißt, es hebt sich so ein bisschen gegenseitig auf. Und wir gucken schon, dass wir alles durch die Bank weg immer relativ, also wir haben jetzt keine Lieblingsgenres oder Lieblingsthemen oder so Dinge, die wir sagen, ja, wir gucken halt immer wirklich, ist es ausgewogen? Ist es überzeugend? Und das Wichtigste ist halt immer das Konzept. Ne? Kann ich mir das so vorstellen? Ist es denn rund genug? Weiß ich, wenn ich mich jetzt ransetzen würde als Spieler, weiß ich dann, was ich da spielen würde. Und das ist so ein bisschen ein großes Problem, würde ich sagen, der Branche im Allgemeinen. gerade wenn die Leute von den Unis kommen. Ich glaube, man muss relativ viel Aufklärungsarbeit und Zeit und so Übungen in den Unis, sollte man zumindest damit verbringen, den Studenten beizubringen, how to und dann Concept, how to Pitch Deck und sowas. Weil viele haben nicht so das Gefühl dafür, was da so drin sein muss. Also ich habe wunderbare Beschreibungen von Welten gelesen, 20 Seiten lang, und dann kamen 3 Seiten Gameplay und ich habe mir gedacht, oh Leute, ihr macht doch ein Spiel. Ich muss doch da wissen. Also klar, bei einem Working Simulator ist Gameplay relativ klein, ist mir klar, aber jetzt genreübergreifend ist es halt manchmal so, dass ich mir denke, oh Mann, das tut mir dann immer so leid. Und ich würde dann so gerne sagen, Leute, hier, es ist wichtig, stellt euch vor, ihr beschreibt es jetzt jemandem, der kein Game Designer ist, der setzt sich jetzt ran und soll spielen, was passiert denn da? Und manche können es so wunderbar beschreiben. Und ich glaube, es ist auch zum Beispiel ein Grund dafür, warum die HTW in Berlin, also die HTW aus Berlin, immer beim Deutschen Computerspielpreis eigentlich mindestens nominiert ist, die letzten Jahre. Weil die stecken da sehr viel Zeit rein und sind da einfach sehr gut drin. Und die Studenten sind auch sehr gut da drin. Und das ist im Endeffekt das, womit du dich ja später verkaufst. Sowohl an einen Publisher, da brauchst du meistens einen Prototyp zu, aber rein vom Konzept gibt es auch Leute, die schon beim Konzept einen Publisher finden, der sagt, er macht ihr Marketing. Und das geht halt nur, wenn es gut ist. So. Und das ist so das der Kern, sag ich mal. Ja.
Das waren jetzt, ich wollte eigentlich nämlich schon nach spezifischen Tipps fragen für Leute, die sich gerne um Förderung bemühen möchten. Da waren jetzt schon sehr viele Sachen dabei, die, denke ich, für die Leute, die uns lauschen, interessant sein können. Sich nämlich über das Konzept gründlich Gedanken zu machen, und zwar nicht nur über die, wie Jasper Juhl vielleicht sagen würde, nicht nur über die fiktionalen Welten, sondern auch über die realen Regeln des Spiels. Mhm. Hast du noch weitere Empfehlungen, die du gern einfach so rauspfeffern möchtest, wo du sagen würdest, Leute, wenn ihr euch um eine Förderung bemühen möchtet, dann prüft noch mal, ob ihr das und das gemacht habt, oder schaut noch mal in diese und jene Richtung?
Genau, also ich habe ja schon Konkurrenzanalyse genannt. Das ist einfach sehr wichtig, auch für euch da draußen, weil ihr sehen müsst einfach, was gibt's denn gerade auf dem Markt? Ist es denn gerade in? Und das Schwierigste an unserer Branche ist ja, ihr müsst in die Zukunft gucken. Also man guckt ja im Gegensatz zu einem Film, klar, so eine Serie kann auch über ein Jahr gedreht sein oder anderthalb, ne, so Langzeitfilme oder Serien, alles klar. Aber Projekte dauern ja in der Regel zwischen 1 und 3 Jahre größere. Ihr guckt quasi wirklich in die Zukunft. Und wenn man Pech hat, ist das gerade nicht mehr in, was man da machen möchte. Oder man trifft total den Nerv. Aber man sollte halt immer gucken, was gibt's denn dazu schon. Und man macht bitte nicht das 80. Spiel, was ein Klon von einem Klon ist, wenn da nicht irgendwie was ganz Spezielles Neues drin vorkommt. Das ist dann immer schwierig. Und wenn man es macht, ist mein nächster Tipp, dann steht dazu. Weil es ist auch überhaupt nicht schlimm. Wenn es gut verkauft ist und man sagt, hier, ich mache einen, was weiß ich, ein Spiel, was The Search, ne, orientiert ist, also so ein bisschen Dark Souls-mäßiges Spiel, Gameplay in so einer in so einem Setting wie The Search, dann nennt bitte beide Spiele, ist mein nächster Tipp, denn zumindest ich, und ich behaupte jetzt mal alle meine anderen Förderkollegen aus den anderen Bundesländern, die spielen auch viel und wissen, dass es das ist, und es kommt immer ein bisschen blöd rüber, wenn man es A nicht nennt und B ist ja nichts Schlimmes dabei, denn man sagt ja dann, was macht man anders, ne? Man baut ja nicht ein Spiel komplett nochmal neu. Das ist auf jeden Fall auch einer der großen Tipps. Und dann würde ich einfach sagen, dass man gerade bei, wie will man sich vermarkten und so, da kann man auch ruhig Fantasie haben, ne? Also da darf man sich auch vorher Letters of Interest einholen von Leuten. Das ist ja alles nicht verbindlich. Also alles, was du da abgibst am Ende, muss nicht bis ins kleinste Detail genauso sein. Denn uns ist allen klar, dass du beim Entwickeln eines Spiels erst beim Playtest rausfindest, was funktioniert und gut und was nicht. Ne, wenn es dann halt anstatt 8 Fähigkeiten nur noch 4 gibt, total okay. Das Einzige, was man nicht machen darf oder machen sollte, ist aus 50 Stunden Spielzeit 2 zu machen. Dann gibt's Ärger. Aber ansonsten ist es relativ frei. Also das ist jetzt nicht so, dass, ich glaube, das haben die meisten Leute vor Angst, dass es dann genau in Stein gemeißelt ist. Was man abgibt, muss genauso sein. Ich kann euch sagen, nein, das ist nie so. So funktionieren Spiele machen, also funktioniert es nicht. Genau.
Du hast gerade von auch ein bisschen Selbstvermarktung gesprochen. Das ist natürlich unbedingt erforderlich, gerade wenn man irgendwie erstmal reinkommen möchte in diese Branche. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, dann auf der Gamescom, die unterwegs waren als Designer zum Beispiel und die tatsächlich auch nur oder hauptsächlich auf so eine Messe dann fahren, um Visitenkarten zu verteilen, um Leute kennenzulernen. Und jetzt weiß ich ja von dir, weil wir begegnen uns ja eigentlich regelmäßig auf der gleichen Veranstaltung auch. Und ich weiß, dass du bist so eine Person, du kennst scheinbar irgendwie alle Menschen auf dieser Welt. Und oder zumindest alle Leute, die irgendwie in der deutschen Spieleindustrie aktiv sind. Wenn man einfach auch mit Natascha auch im Bild ist. Ja, wenn ich mit Jenny irgendwie auf der Gamescom irgendwo in irgendeinem Räumchen dann sitze und wir so ein bisschen plaudern, dann kommen ständig irgendwelche Leute rein und auf einmal kennt Jenny irgendwie alle. Und mich würde sehr interessieren, welche Relevanz würdest du hier dem Networking zuweisen und wie so für Leute einfach, die grundsätzlich jetzt, ich sag mal so, eher wenig Erfahrung haben mit professionellem Networking, hast du da Tipps, die du den Leuten gerne an die Hand geben möchtest?
Ja, ich würde, Tipp Nummer eins ist, hab keine Angst, logischerweise, das wird euch jeder sagen, aber es ist wirklich so, wir sind alles nur Menschen und ich bin auch aufgeregt. Also Tipp Nummer zwei ist, selbst die Leute, die das viel machen in ihrem Leben und auch ganz gut können, sind auch manchmal aufgeregt, wenn sie halt ihr eigenes Idol zum Beispiel treffen. Ich habe jetzt auf der Games Week Berlin, auf der Womanize, war meine geliebte Speakerin, die ich jedes Jahr eingeladen habe, und ich habe es leider nie geschafft, dass sie kommen kann, weil sie hatte nie Zeit, und mein Nachfolger, der liebe Joscha, hat es geschafft, dass Reiji Kiriko kommt, und die ist so eine der zwei Frauen im E-Sport, und ich bin ja so ein E-Sport-Liebhaber, eine E-Sport-Liebhaberin, und ich war da auch aufgeregt. Und ich habe dann Tatsache auf der Bühne auch am Anfang im Grußwort ganz, ganz selbstbewusst gesagt, dass die zwei E-Sport-Frauen, die meine Vorbilder sind, nämlich Melek Balgün und Reiji Kiriko, heute da sind und es total toll ist, und hab den Leuten dann auch erzählt, ne, quatscht jeden an, wenn ihr euch mit jemandem unterhalten wollt, eure Vorbilder können auch rechts und links neben euch sitzen, denn es heißt nicht, nur weil Leute berühmt sind, dass sie ein besseres Vorbild sind als andere Leute, ne? Also so ein Stefan zum Beispiel, in der Uni, als ich mit Stefan studiert habe, wo wir Stefan jetzt gerade dran haben, Stefan war für mich auch immer total inspirierend, und ich habe unglaublich gerne mit ihm über die Sachen gesprochen. Ich habe immer ehrlich gesagt, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe aus dem Unterricht, weil ich wusste, der wird sich nie über mich lustig machen, und es ist immer total toll. Er war immer so auch eins meiner kleinen Vorbilder. Ja, guck doch, aber es ist so. Und genau das ist überhaupt nicht schlimm. Und wenn es irgendjemand schlimm findet, egal was ihr sagt, ganz ehrlich, dann ist dir das halt auch nicht wert, sich mit dem zu unterhalten, weißt du? Man versteht sich halt nicht mit jedem. Und das ist aber gar kein Weltuntergang. Also man sollte natürlich nicht beleidigend sein, aber das ist ja auch total klar. Man kann sich einfach mit jedem unterhalten. Und das ist halt eine Sache, ich quatsche die Leute einfach an. Ich bringe den Leuten manchmal einfach ein Getränk mit. Ist auch immer eine gute. Oder wenn ihr es ganz geschickt machen wollt und Leute in der Nähe kennt, die da gerade stehen, dann bringt denen Getränk mit, zwei zu viel, und gibt denen Leuten was in die Hand, und meistens entsteht dann ein Gespräch. Genau, und dann, das ist dann halt so, das sind so die Dinge, die ich dann einfach mache. Ich spreche die Leute an, ich spreche auch Leute für andere Leute an. Das ist,
ja. Ich habe tatsächlich auch insbesondere auf Fachkonferenzen sowieso, auf akademischen Konferenzen ist es ohnehin, scheint es mir eigentlich kein Problem zu sein. Aber auch zum Beispiel in Berlin auf der Republika ist mir das ganz stark nochmal klar geworden. Eigentlich sind ja die Leute auch da, um Leute kennenzulernen und sich zu unterhalten. Und auch die Leute, die irgendwie schon sehr bekannt sind, haben auch durchaus Interesse daran, mitunter, also ansonsten werden sie wahrscheinlich nicht auf solchen Veranstaltungen, dann auch neue Leute wiederum kennenzulernen. Und meine Handreichung diesbezüglich ist einfach anzufangen zu rauchen.
Das darfst du nicht öffentlich promoten.
Ja, also wenn bitte nur ab 18, oder ist ja Rauchen ab 18 oder ab 16? Ab 18, ne? Mittlerweile ab 18. Weil das funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Irgendwie auf der Republika habe ich sehr viel in dieser VIP-Lounge, sehr viel Zeit verbracht, und dann aber auch so auf dieser Terrasse. Ja, und da sitzt man dann halt immer mit Leuten zusammen und raucht eine Zigarette und lernt dadurch Menschen kennen. Das geht natürlich auch. Man muss, ist dann ein gewisses Opfer, was man bringen muss, aber so ist es ja auch, wenn man dann Getränke mitbringst, irgendwie alkoholische Getränke, dann bist du dann am Ende des Abends sehr betrunken, aber du hast vielleicht sehr viele Leute kennengelernt.
Du möchtest jemanden kennenlernen, riskier deine Gesundheit.
Das ist es wert.
Ja, du kannst ja auch Saft mitbringen. Man weiß es nicht. Aber gerade wenn derjenige einen Talk vorher gehalten hat oder auf einem Panel saß, gibt es dann ja am einfachsten Anknüpfpunkte. Dann sucht der einen Aspekt raus und fragt dazu was nach, und dann kommt man ins Gespräch. Das ist halt der nächste Minitrick sozusagen, weil man will ja, oder zumeist ist man ja auch an den Themen interessiert, die Leute dann auf der Bühne halten, wenn man sich mit denen immer mal unterhalten wollte. Und dementsprechend ist es auch immer relativ einfach.
Genau. Ja, so machen das tatsächlich Leute auch, wenn ich jetzt Vorträge gehalten habe, war es auch immer so, dass dann Leute danach zu mir gekommen sind und mich auf für irgendwelche, also auf irgendwelche spezifischen Teilaspekte angesprochen haben oder ihre eigenen Gedanken dazu mit reingebracht haben. Das finde ich eigentlich auch immer sehr spannend, wenn man sich gar nicht so sehr auf diesen Networking-Aspekt an sich konzentriert, sondern eher auf etwas Inhaltliches, was in irgendeiner Form verbindend oder bereichernd sein kann. Ich glaube, das Networking ist für mich immer so das, was automatisch nebenbei passiert, sozusagen.
Genau. Und ich glaube, dieses Wort Networking ist ja eigentlich führt man nur ein Gespräch, komm mal, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, wenn man da so rangeht und es so sich überlegt vorher innerlich, dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm.
Ja. Jenny, wo kann man dir folgen bezüglich, also, oder warte mal, vielleicht kriege ich ja noch ein paar Sachen zusammen, nämlich tatsächlich weiß ich ja, dass du auch einen YouTube-Kanal hast.
Ja.
Nämlich Two Into Indie.
Richtig.
Wo ihr gemeinsam Let's Played. Joshua und du, ihr seid das, ne?
Genau, Joshua und ich spielen
zusammen. Joshua, nicht Joshua. Joshua, entschuldige bitte.
Alles gut, genau, wir spielen zusammen vor allen Dingen Indie-Spiele und da auch immer wieder ein paar Perlen, sag ich mal, also wo wir dann auch selber überrascht sind, wie toll sie sind. Und ein paar der größeren Indie-Spiele, was weiß ich, Return of the Obradin, Dead Cells, also diese, die jeder auf dem Schirm quasi hat, der sich mit Indie auseinandersetzt und auskennt, die spielen wir auch. Aber wir spielen auch ganz viele Sachen, die eigentlich irgendwie nicht viele Leute gucken und sehr nischige Spiele, also zum Beispiel Europa Universalis. Und das Schöne an solchen Sachen ist, es bedingt sich so gegenseitig. Also wenn dann zwei Leute und das Video geschrieben haben, ist eigentlich gar nicht so meins, fand ich total toll, habe ich mir gekauft, dann denke ich mir, ja, ich habe was erreicht. Weil das machen wir tatsächlich nur hobbymäßig nebenbei, wir verdienen damit natürlich kein Geld. Ein Kanal, der rein auf Nische und Indie geht, wächst auch nicht sonderlich schnell, logischerweise, weil viele suchen diese Spiele halt nicht. Also und haben sie nicht auf dem Schirm. Es ist eher so ein Vorstellungs-Let's Plays von Spielen, die irgendwie toll sind und faszinierend sind. Und ich bin total froh darüber, weil es ist automatisch natürlich auch Teil meines Jobs irgendwie im Medienboard, weil ich muss ja auch immer den Markt kennen. Und das bedingt sich jetzt sehr praktisch, aber ich mache es natürlich nicht deswegen, sondern wir machen das, weil zusammenspielen, Spiele erleben und die mit Leuten teilen, ist super toll. Genau.
Interessefrage, da du ja YouTuberin bist. Wir hatten bei meinem letzten Podcast-Auftritt auch so ganz grob die Diskussion angerissen um Frauen im Gaming und deren öffentliche Wahrnehmung von Frauen im Gaming. Diese ganze Gamer-Girls, Boobie-Streaming-Geschichte. Wie begegnen die Leute dir in deinem YouTube-Kanal? Hast du das Gefühl, die nehmen dich und dein Fachwissen auch ernst oder eher weniger?
Also bei unserer Followerschaft, was vielleicht daran liegt, dass wir wirklich Indie-Let's Playen und unser Durchschnittszuschauer halt auch dementsprechend älter ist, also zwischen 20 und 40 sind die meisten. Das Durchschnittsalter übrigens der deutschen Spieler ist 36,5, was man nicht weiß, was mich sehr überrascht hat, hat der Game vor ein paar Wochen rausgebracht, die neueste Statistik. Also wir haben so unsere Durchschnittsalter-Viewerschaft ist ein bisschen unter 36,5, aber schon ähnlich alt wie ich, also ich bin ja auch Anfang 30 oder so Mitte 20 Studenten und ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Alter, dass die da nicht so picky mit sind und an der Zielgruppe, also wir haben halt eben keine, wir haben ein paar junge Leute, wir haben natürlich auch ein paar 14-, 15-Jährige, wir achten natürlich dann auch sehr darauf, dass wir nicht über Themen sprechen, die eigentlich nicht für Leute unter 16 oder 18 sind. Da muss man sich auch immer zusammenreißen, kann ich sagen. Das passiert einem halt so salopp mal, dass man irgendwas Blödes sagt und sich dann denkt, oh Mann, das sollte man nicht sagen. Aber so im Allgemeinen, genau, glaube ich, das liegt vor allen Dingen an unserer Viewer-Gruppe. In anderen Hinsichten kann eine kleine Anekdote erzählen. Ich spiele gerade Spellbreak, die Alpha davon. Da muss man sich ja für anmelden. Ist halt noch kein Spiel, was draußen ist. Und ich bin jetzt auch in dem Discord-Channel für die Alpha-Tester. Und hab da schön gespielt gestern mit ein paar Leuten aus.
Ich hab so ein Gefühl, dass ich weiß, wo es hingeht.
Ja. Und ich habe ja jetzt eine tiefere Stimme. Das heißt, die Leute haben nicht sofort gecheckt, dass ich eine Frau bin. Scheinbar. Weil wir spielten dann zwei Stunden zusammen mit Leuten, die unglaublich gut waren, die dieses Spiel schon tausende Stunden in der kurzen Zeit, ich glaube, zwei Monate haben sie dieses Spiel bisher. Die waren halt unglaublich gut so. Und dann kam irgendwann der eine hat den Clan, der ganze Clan in den Kanal. Und irgendjemand meinte immer, Dude. Und ich habe mich nicht angesprochen gefühlt, weil ich wusste aber nicht, mit wem er spricht von den 20 Leuten. Und irgendwann meinte er so, Jun. Ich heiße Jun Uikawa. Das heißt, er meinte, heißt du Jun oder Jun? Und dann meinte ich Jun. Und dann meinte er nur zu mir, ja, das klingt aber ziemlich weiblich, findest du nicht? Und ich so, ja, ich bin auch eine Frau. Ich weiß noch, die Reaktion von ihm war so, nee, never. Und dann dachte ich mir so, warte, klinge ich wirklich so sehr männlich? Ich war überhaupt nicht beleidigt deswegen. Aber ich war so, ich musste dann lachen. Und dann meinte der eine so, oh Gott, das ist wirklich eine Frau. Und dann meinte ich so, ja. Und dann waren sie irgendwie alle irritiert. Dabei waren sie auch alle so von dem Stimmklang auch schon in den 20ern. Das waren jetzt keine Teenies, also das hörte man. Die waren schon nicht im Stimmbruch oder so, sondern klangen sehr erwachsen. Und ich fand das sehr witzig. Und dann merke ich immer, dass manche Leute doch noch sehr irritiert sind.
Ja, es ist sehr einfach, da Irritationen hervorzurufen. Das stelle ich auch fest, ja.
Und ich denke mir, hä? Aber es gibt doch so viele Frauen, die mittlerweile spielen. Also als ich mal in der früher WoW gespielt habe, gab es 3 Frauen auf dem Server. Ja, in der Beta. Und
die waren alle auch bekannt dann schon. Und, ja.
Jeder wusste das. Einer hat rausgefunden, ich bin eine Frau, das wusste jeder. Ich habe unglaublich, das ist heute nicht mehr so, wenn du WoW spielst, aber ich habe dann halt 100 Briefe am Tag im Briefkasten gehabt von Leuten, die mich kennenlernen wollten, wo ich so dachte, oh Gott, ist das ganz schlimm. Und dann hat sich das aber gewandelt. Mittlerweile sind ja 50-50 so Geschlechtsverteilung, zum Beispiel in World of Warcraft und auch in anderen Spielen. Und ich habe das Gefühl, da hat sich das total geändert. Aber es gibt natürlich immer noch Leute, die trotzdem bashen, ne? Ja, das wird jetzt nur mehr geklickt, weil das eine Frau auf dem Thumbnail. Solche Dinge gibt es natürlich immer noch. Oder bei der GameStar lese ich immer mal wieder so ein paar Kommentare unter den YouTube-Sachen. Und dann, wenn Elena Schulz zum Beispiel so ein Video macht, steht immer, oh, es gibt eine hübsche Frau bei der GameStar, wo ich mir denke, what the fuck? Was ist mit euch los? Was ist das für eine dumme Aussage? Und dann ärgert's mich. Aber das darf man einfach nicht persönlich nehmen. Und man darf das auch nicht zu ernst nehmen. Denn ich glaube, viele Leute denken gar nicht darüber nach, was sie da schreiben.
Das war Jenny Wergin, die Förderreferentin beim Medienboard Berlin-Brandenburg und Jurymitglied beim Deutschen Computerspielpreis 2018. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Eine kleine Randnotiz noch als Fußnote, die auch Jenny bat, einfach nochmal am Ende anzumerken und herauszustellen. Es ist gegenwärtig so, dass es ein Förderprojekt seitens des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur gibt, um sozusagen die Spielebranche in Deutschland weiter zu fördern. Ich glaube, es stehen 50 Millionen Euro zur Verfügung und das Bundesministerium bittet um eine sogenannte Interessenbekundung oder Interessensbekundung. Ja, also wenn ihr da draußen sagt, ihr möchtet gerne ein Spiel entwickeln und möchtet gerne also ernsthaft euch um Förderung bemühen, dann könnt ihr bei uns auf den Podcast klicken, unten in die Shownotes scrollen und dort findet ihr die gegenwärtig laufende Interessensbekundung, in der ihr dann also in einem Formular einige Details zu eurem Projekt ausfüllen und elaborieren könnt, um bis zum 3. Juni noch laufend zu bekunden, dass ihr tatsächlich auch reales Interesse an dieser Förderung habt und somit die Notwendigkeit dieser Förderung gewissermaßen auch zu unterstreichen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören bei euch allen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne unterstützen. Wenn ihr das auf direktem Wege machen möchtet, könnt ihr auf pixeldiskurs.de gehen und dort am unteren Bildschirmrand auf einen Steady-Button klicken, auf einen Unterstütze-uns-Button, der euch zu unserem Steady-Projekt bringt. Und hey, vielen Dank auch an alle, die das bereits schon getan haben und die uns mit einem monatlichen Betrag unterstützen. Wir sind jetzt bei 35 Euro. Das bringt uns etwas näher an unser Ziel zur finanziellen Eigenständigkeit des Podcasts von 100 Euro insgesamt. Also wenn ihr uns direkt auf diesem Wege unterstützen möchtet und nicht jeden Euro zweimal umdrehen müsst, dann tut das gerne. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch liebend gern abonnieren, bewerten und rezensieren. Ihr findet uns auf Apple Podcasts, ihr findet uns auf Spotify. Ihr könnt uns natürlich immer gerne Kommentare und gerne auch Fragen zukommen lassen, die uns dann in irgendeiner Art und Weise Richtung eines Themas der Woche lenken, etwas, das euch selbst interessiert. Dazu natürlich auf pixeldiskurs.de in die Kommentare zu der jeweiligen Podcast-Folge. Gerne auch per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de. Und ihr dürft natürlich auch liebend gern, allein das hilft uns schon enorm weiter, diese Folge teilen auf Facebook und auf Twitter. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt eine schöne Woche und bis dann.